Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Brexit und kein Ende. Ja, auch heute Abend müssen wir uns schon wieder mit diesem Thema beschäftigen, auch wenn ich durchaus verstehen könnte, dass Sie es nicht mehr hören können. Aber nachdem das Parlament sich gestern nun nicht geeinigt hatte, lag der Ball wieder im Feld der Regierung. Und siehe da, die hat heute stundenlang beraten und dann am Ende hat die Premierministerin May etwas gemacht, von dem viele sagen, das hätte sie eigentlich auch schon vor Monaten machen können, wenn nicht müssen. Sie ist auf die Opposition zugegangen. Ob das was bringt, wir werden es zu Beginn der Sendung dann hören. Unter anderem haben wir dann die weiteren Themen. 70 Jahre NATO und viel Streit um Rüstungsausgaben. Dann sinkende Zahlen bei der Kriminalität, aber steigende Angst. Diese Frage werden wir intensiv wägen. Dann DFB-Präsident Grindel, Sie haben es in den Nachrichten gehört, ist zurückgetreten. Präsident Peinlich, wie die Kollegen vom Spiegel geschrieben haben. Der sinkende CO2-Ausstoß in Deutschland ist sicherlich eine positive Nachricht, aber was dahinter steckt, auch das werden wir in dieser Sendung erheben. Und natürlich gucken wir dann auch nochmal auf den Fußball, Augsburg gegen Leipzig. Im Pokal steht es in der Verlängerung immer noch 1:1. Sie werden das Ergebnis hier bekommen. Wir beginnen in London. May will jetzt nochmal um eine Verlängerung bitten. Warum? Nun ja, sie will endlich mit der Opposition reden. Bringt das was? Christine Heuer.
Das ist ja also der Zug im Brexit-Schacht, der Bewegung in die festgefahrene Sache bringen kann. Theresa May ist bereit, mit Labour zu verhandeln. Die Bürger, sagt die Premierministerin, wollen ein Ende der Diskussion. Sie wollen ein Ergebnis.
So today I'm taking action to break the logjam.
Deshalb versuche ich heute, die Blockade aufzubrechen. Ich biete an, mich mit dem Oppositionsführer an einen Tisch zu setzen und auf einen Plan zu einigen, um sicherzustellen, dass wir die Europäische Union verlassen, und zwar mit einem Deal. Der Oppositionsführer erfuhr davon wie alle anderen aus dem Fernsehen. Die Premierministerin hatte vorher nicht mit ihm gesprochen. Jeremy Corbyn sagte umgehend zu.
Of course, I'm very happy to meet her. We need to have a discussion with the Prime Minister.
Natürlich treffe ich mich sehr gern mit ihr. Wir müssen mit der Premierministerin diskutieren. Wir müssen sicherstellen, dass das Parlament über die Vorschläge abstimmen kann, die uns davor bewahren sollen, Ende nächster Woche aus der EU herauszustürzen. Und wir müssen auch den Bürgern die Sicherheit vermitteln, dass das nicht passiert. Den eigentlichen Vertrag mit der EU stellt Theresa May nicht zur Debatte, aber sie ist bereit, über die politische Erklärung zu verhandeln, also über die künftigen Beziehungen Großbritanniens zur EU. Sollte sie sich mit Labour nicht auf eine gemeinsame Position einigen können, würde die Premierministerin das Unterhaus über einzelne Verabredungen mit der Opposition abstimmen lassen und umsetzen, was dabei herauskommt. Auch das hat May heute angeboten.
The ideal outcome of this process.
Das ideale Ergebnis des Prozesses wäre, dass wir uns auf etwas verständigen, mit dem wir dem Ergebnis des Referendums Rechnung tragen. Etwas, was der Labour-Vorsitzende und ich beide dem Parlament vorlegen können und was ich nächste Woche mitnehmen könnte zum europäischen Gipfel.
And which I could then take to next week's European Council.
Aber was könnte das sein? Nach Lage der Dinge müsste Theresa May Labour bei der Zollunion entgegenkommen. Jeremy Corbyn. Wir haben gestern im Parlament für die Zollunion gestimmt. Der Antrag hat nur knapp verloren. Die Zollunion ist wichtig, weil wir damit den Handel fortsetzen können. Wir erkennen an, dass die Premierministerin sich jetzt bewegt. Ich sehe meine Verantwortung darin, die Menschen zu unterstützen, die Labour gewählt haben und auch die, die das nicht getan haben, sich aber Sicherheit und Verlässlichkeit für ihre Zukunft wünschen. Die Zollunion im Parlament ist das die populärste Soft-Brexit-Variante. Wenn Mays Unterstützer bei den Tories und Labour sich darauf einigen können, dann wäre eine vierte Abstimmung im Unterhaus aussichtsreich. Für den Brexit-Flügel bei Mays Tories ist das alles natürlich Teufelszeug. Boris Johnson.
People will feel very short-changed.
Die Leute werden den Eindruck haben, übers Ohr gehauen worden zu sein. Sie werden bitter enttäuscht sein. Das kann keinen Bestand haben. Sie können nicht die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt aus der EU herausführen und sie trotzdem von der EU führen lassen. Das ist demokratisch einfach unhaltbar.
It's just not democratically sustainable.
Und Johnson ist nicht der Einzige, der vor Wut schäumt. May wolle mit ihrem neuen Plan nur erreichen, dass Labour ihrem Deal im Parlament zustimmt. Wenn sie das durchzieht, drohte ein Brexiteer, dann nimmt sie die Spaltung der Tories in Kauf. Theresa May riskiert mit ihrem neuen Schachzug den Zusammenhalt ihrer Regierung und ihrer Partei. Die gemäßigte Mehrheit im Parlament begrüßt ihren Schritt zwar, traut der Sache aber noch nicht. Die Abstimmungen über momentan 5 Parlamentsanträge als Alternative zu Mays Vertrag sind noch nicht abgesagt.
Das war Christine Heuer. Sie berichtete über Brexit und kein Ende. Und wenn Sie gut zugehört haben, wissen Sie, dass die Reaktionen darauf außerordentlich schwierig sein werden. Die Frage ist, wie wird denn Brüssel reagieren? Der bundesdeutsche Außenminister ist im Moment in New York bei der UN und er hat einen Satz gesagt, dem man nur zustimmen kann. Es ist längst 11:55. Aber was heißt das, Mays Kurswende, und was sagt Brüssel? Sagt Brüssel überhaupt was? Peter Kapern.
Nimmt man Menge und Umfang der Reaktionen zum Maß, dann hat Theresa May mit ihrer Ankündigung Brüssel offenbar überrascht. Keine Pressemitteilungen, die wissen lassen, wie man das Ganze bewertet. Nicht einmal getwittert wird von den Brüsseler Spitzenpolitikern. Guy Verhofstadt zum Beispiel, der Fraktionschef der Liberalen im Europaparlament und immerhin dessen Brexit-Beauftragter, schweigt, obwohl er sonst nie um einen schnellen Tweet verlegen ist. Ebenso Manfred Weber, Udo Bullmann und Ska Keller, die Fraktionschefs der Sozial- und der Christdemokraten sowie der Grünen. Jean-Claude Juncker, der Kommissionspräsident, lässt seine Sprecherin immerhin mitteilen, dass er sich am Nachmittag im Brüsseler Europaparlament zu Mays neuer Initiative äußern wird. Nur einer der Brüsseler Top-Akteure war unmittelbar nach der Ankündigung der britischen Premierministerin zu vernehmen, Donald Tusk, der EU-Ratspräsident. Auch wenn man am Ende des Tages immer noch kein Ergebnis kenne, so Tusk via Twitter, solle man doch geduldig sein. Eine Einlassung in der Sache war auch dies nicht. Das könnte daran liegen, dass die kurze Rede der britischen Regierungschefin zwar eine politische Wende in Aussicht stellt, aber in der Substanz noch keinerlei Fortschritte gebracht hat. Die Nachrichtenagentur dpa zitiert einen namentlich nicht genannten EU-Diplomaten mit dem Hinweis, es lägen weiter alle Optionen auf dem Tisch. Die Ratifizierung des Austrittsvertrags, ein Brexit ohne Vertrag, eine lange Verschiebung oder ein Rückzug des Austrittsantrags durch London. Zurückhaltung auch bei den Vertretern der Mitgliedstaaten. Außenminister Heiko Maas lehnte in New York am Rande einer Tagung des UN-Sicherheitsrats einen direkten Kommentar ab, gab aber zu Protokoll, dass es sich auch in London herumgesprochen haben müsste, dass es längst 11:55 ist. Und sein französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian sagte beiläufig mit Blick auf Theresa May: Lassen Sie uns wissen, wenn sich etwas geändert hat. Der irische Regierungschef Leo Varadkar sagte nach einem Treffen mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, man müsse offen sein für alle Vorschläge, die Theresa May mache. Sie müsste aber glaubwürdig und zielführend sein. Die Skepsis, die in diesem Statement zum Ausdruck kommt, könnte zum Brüsseler Schweigen beigetragen haben. EU-Politiker hatten Theresa May in den vergangenen Monaten immer wieder aufgefordert, auf die Opposition zuzugehen und eine überparteiliche Lösung im Brexit-Streit zu suchen. Nun scheint sie im allerletzten Moment genau das anzustreben. Ob aber der Kompromiss mit Labour gelingt, bleibt angesichts der Maximalforderungen von Labour-Chef Jeremy Corbyn abzuwarten.
Das war der Bericht von Peter Kapern. Wir wechseln das Schaufeld, kommen zu einem anderen sehr, sehr schwierigen Thema. Wie geht's weiter in der NATO? 70 Jahre, morgen wird nun ja gefeiert, nicht unbedingt, aber diskutiert. Vorher ist der Generalsekretär Stoltenberg beim amerikanischen Präsidenten und da gibt es dann was. Nun, nette Worte, aber Deutschland zahlt zu wenig. Bettina Klein.
Der furchteinflößende Blick und die verschränkten Arme ließen bei Donald Trump wieder einmal nichts Gutes ahnen zu Beginn der Pressebegegnung im Weißen Haus. Aber siehe da, kein Blatt Papier passt offiziell zwischen den Präsidenten und die NATO oder deren Generalsekretär. Außer Deutschland, aber na gut, das weiß man ja, der Reihe nach.
We have developed a very great relationship and I'm very happy to say the Secretary General will be with us for
Eine großartige Beziehung hat sich da entwickelt zwischen Jens Stoltenberg und dem amerikanischen Präsidenten nach dessen eigenen Worten. Und Stoltenberg wird ja auch noch lange dabei sein, wurde doch seine Amtszeit gerade verlängert. Ich war jedenfalls 100% für ihn, versicherte der amerikanische Präsident.
Great to be back. Great to see you and thank you for your strong commitment to NATO, to our alliance and to our transatlantic bond. And especially for your very strong leadership on burden sharing.
Trump hat seine Lektion über in Wahrheit steigende Verteidigungsausgaben bei der NATO offenbar verinnerlicht. Mit den Zahlen ging es dann zwar etwas durcheinander, aber die Lehrstunden haben offenbar etwas bewirkt. Und natürlich, alles ist nur so gut seinetwegen. Die Ausgaben nach langer Achterbahnfahrt abwärts gehen nun wie eine Rakete nach oben, verkündete Donald Trump.
And since I came to office, it's a rocket ship up We've picked up over $140 billion of additional money and we look like we're going to have at least another 100 billion more.
100 Milliarden mehr bis 2020, seit Trump ins Amt kam, geben die anderen Verbündeten aus. Das rechnete Jens Stoltenberg auch heute noch einmal vor. Eine Zahl, mit der man Donald Trump offenkundig beeindrucken kann. Nur Deutschland zahlt nicht seinen gerechten Anteil. Er habe großen Respekt vor Angela. Und schließlich sei das ja auch das Land, aus dem sein Vater stamme, bekannte Präsident Trump heute. Der sei aus einem sehr wunderbaren Ort.
I mean, Germany honestly is not paying their fair share. I have great respect for Angela and I have great respect for the country. My father is German, right? Was German. And born in a very wonderful place in Germany. So I have a great feeling.
Sehr gute Gefühle also auch für Deutschland, aber sie bezahlen halt zu wenig. Nahe 1% anstelle 2.
They're supposed to be paying 2%.
Diese Diskussion ist also mitnichten beendet. Die USA leisten überproportional viel für die NATO, die vor allem zur Verteidigung Europas dient, so der amerikanische Präsident, und werden im Gegenzug von den Verbündeten übervorteilt, etwa beim Handel. Auch diese Argumentation fehlte heute nicht. Ob er mal daran gedacht habe, sich aus der NATO zurückzuziehen, fragte ein Reporter im Weißen Haus.
People are paying, and I'm very happy with the fact that they're paying.
Trump antwortete weder mit Ja noch mit Nein. Die Leute bezahlen jetzt und das mache ihn sehr froh. Die Drohkulisse gegenüber den Verbündeten bleibt also aufrechterhalten, auch wenn das im Ergebnis die NATO nach außen nicht stärken, sondern schwächen sollte.
Soweit der Bericht von Bettina Klein und wir haben es gehört, der amerikanische Präsident will aufrüsten. Das sehen einige anders und immerhin wird auch im UN-Sicherheitsrat jetzt darüber diskutiert. Das hat zu tun mit Deutschen und mit Franzosen, die gemeinsam, obwohl es formal natürlich nicht geht, die gemeinsam etwas völlig anderes wollen. Eine Allianz der Multilateralisten und ansonsten auch Abrüstung. Was dort genau heute diskutiert worden ist, Thilo Kössler weiß es.
Der Schulterschluss zwischen Deutschland und Frankreich war auf dieser UN-Sicherheitsratssitzung unter deutschem Vorsitz ebenso zu erkennen wie auf der gemeinsamen Pressekonferenz von Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian und Bundesaußenminister Heiko Maas. Beides sollte der gemeinsamen Initiative der beiden Staaten einen erfolgversprechenden Start verschaffen, nämlich eine sogenannte Allianz der Multilateralisten ins Leben zu rufen.
Der Multilateralismus ist in seiner Funktionsweise bedroht.
Das Schlagwort vom Multilateralismus umschreibt die werteorientierte und regelbasierte Weltordnung der Nachkriegszeit mit ihren internationalen Verträgen und Organisationen, die die Welt sicherer und stabiler gemacht haben. Doch diese Ordnung zeigt im Zeichen von Donald Trumps politischer Doktrin des America First und der Renaissance des Nationalismus in vielen anderen Staaten deutliche Erosionserscheinungen. Dieser Entwicklung soll ein deutliches politisches Signal entgegengehalten werden, sagte Heiko Maas.
So verschieden unsere Perspektiven auf einzelne Fragen sind, so groß ist das gemeinsame Interesse, den Kern der regelbasierten Ordnung zu erhalten und ein jeder gegen jeden unbedingt zu verhindern.
Diese Initiative setze allerdings kein Signal der Ausgrenzung, sondern stehe allen offen, die das Ziel einer regelbasierten Weltordnung teilen, sagte Maas. Gleichwohl ist diese Allianz ein deutlicher Kontrapunkt zu den US-amerikanischen Rückzugstendenzen aus internationalen Verträgen und Organisationen. Mit Donald Trump habe er allerdings noch nicht über diese Initiative sprechen können, sagte Maas.
Letztlich muss das jeder selber entscheiden, auf welcher Seite er dabei steht.
Besonders deutlich zeigen sich die Erosionsprozesse in den veränderten Vorzeichen der Debatte über die nukleare Abrüstung. Seit die Vereinigten Staaten und Russland den INF-Vertrag zur Abschaffung nuklear bestückter Mittelstreckenraketen aufkündigten, droht ein neuer Rüstungswettlauf. Zudem hat sich die Zahl der Nuklearstaaten deutlich erhöht. Vor diesem Hintergrund wertete es Maas als Erfolg, dass sich der UNO-Sicherheitsrat seit langer Zeit überhaupt einmal wieder mit der Frage der nuklearen Abrüstung befasst habe.
Abrüstung stand zuletzt 2012 auf der Agenda des Sicherheitsrates und gerade in Zeiten der Krise brauchen und müssen wir aber wieder mehr über Abrüstung und Rüstungskontrolle sprechen.
So sei es gelungen, eine gemeinsame Erklärung zum Atomwaffensperrvertrag zu verabschieden, der im nächsten Jahr bei einer sogenannten Überprüfungskonferenz zum 50. Jahrestag seines Bestehens auf den Prüfstand gestellt werden soll.
Wir haben trotz deutlicher Meinungsunterschiede im Konsens ein Statement verabschiedet, das die Errungenschaften des Vertrages würdigt.
Schon unmittelbar nach der Sitzung des UN-Sicherheitsrates hatte Maas erklärt, er sehe angesichts der verhärteten Fronten zwischen den USA und Russland wenig Chancen, den INF-Vertrag noch zu retten.
Ich bin skeptisch, weil ich glaube, dass neben den Verstößen, die es offensichtlich in Russland oder von Russland gibt, dass insbesondere Russland und den USA auch darum geht, dass nur sie beide Vertragsparteien sind, des INF-Vertrages, aber andere Länder wie China, Nordkorea längst in diesem Bereich aufgerüstet haben.
Die Kündigungsfrist für den INF-Vertrag läuft am 2. August aus. Einen neuen Vertrag unter Einbeziehung junger Atomstaaten wie China oder Nordkorea ins Leben zu rufen, wird nach den Worten des Bundesaußenministers keinesfalls einfach.
Tilo Kössler berichtete aus Amerika. Wir kommen zum innenpolitischen Thema Nummer 1, die polizeiliche Kriminalstatistik 2018. Bundesinnenminister Seehofer hat sie heute vorgestellt und natürlich war er froh. Er war froh, weil die Zahlen rückläufig sind, die Zahlen für die Kriminalität. Allerdings, und das ist heute vielfach diskutiert worden, die Menschen empfinden und fühlen etwas anderes. Aber der Reihe nach. Zunächst die Statistik, Gudula Geuter.
Die Zahl der Straftaten sinkt, im Sicherheitsgefühl der Bevölkerung schlägt sich das nicht nieder. Gleichwohl zeigte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer am Vormittag zufrieden.
Bei diesen Zahlen kann man uneingeschränkt sagen, dass Deutschland eines der sichersten Länder der Welt ist.
Tatsächlich hatte die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten schon 2017 den niedrigsten Wert seit 1992 erreicht. In dem Jahr wurde zum ersten Mal eine gesamtdeutsche Statistik erstellt. 2018 sank diese Zahl noch einmal. Dabei schlagen sich gerade die Straftaten seltener nieder, die den Einzelnen besonders häufig betreffen. So Diebstahlsdelikte. Das gilt für Taschendiebstahl, Autodiebstähle, aber auch für Straftaten wie den Raub. Die Zahl der Wohnungseinbrüche war schon zuvor zurückgegangen. 2018 sank sie noch einmal um mehr als 16%, vor allem weil Wohnungen besser gesichert sind. Für den Einzelnen wahrnehmbar ist auch die Zahl der Gewaltdelikte. Auch sie sank leicht um 2%. Andere Straftaten haben deutlich zugenommen. Im digitalen Bereich kann das zum Beispiel mit dem Computerbetrug auch Verbraucher betreffen. Vielfach geht es aber um organisierte Kriminalität. Horst Seehofer erklärt sich unter anderem so, dass Straftaten gegen das Waffengesetz und Rauschgiftdelikte zugenommen haben, ebenso wie die Verbreitung pornografischer Schriften, darunter Kinderpornografie.
Kriminelle Handelsplattformen im Internet, insbesondere im Darknet, sind Dreh- und Angelpunkt illegaler Aktivitäten. Die Gewinne sind enorm, das Entdeckungsrisiko oft sehr gering. Hier müssen wir handeln.
Sebastian Fiedler, der Chef des Bundesdeutschen Kriminalbeamter, weist im Deutschlandfunk darauf hin, dass gerade in diesen Bereichen die Dunkelziffer besonders hoch ist, bei Drogendelikten etwa.
Jetzt haben wir einen Effekt, dass wir nach all unseren Erkenntnislagen an keiner Stelle irgendeinen kriminalpolitischen Schwerpunkt gebildet haben bei der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität. Und dennoch haben wir extrem hohe Aufgriffe.
Zugenommen haben auch Angriffe auf Polizisten und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Dies allerdings hängt auch nach Aussage von Seehofer und Münch wesentlich damit zusammen, dass hier das Recht verschärft wurde. Die Aussagekraft der polizeilichen Kriminalstatistik wird immer wieder mit Blick auf die Dunkelziffer hinterfragt. Im vergangenen Jahr wurde auch vermutet, dass weniger Taten zur Anzeige gebracht würden. Das sei nicht der Fall, betonte jetzt Holger Münch, der Chef des Bundeskriminalamts. So ist das Ergebnis einer Studie, für die 30.000 Personen befragt wurden, mit ähnlichen Ergebnissen wie zuletzt 2012.
Das war Gudula Geuter mit den Einzelheiten zur Polizeistatistik, zur Kriminalstatistik, die der Innenminister vorgestellt hat. Wir wollen das Ganze werten und ich freue mich, am Telefon Irene Mihalic begrüßen zu dürfen, die innenpolitische Sprecherin der Grünen, die jetzt am Telefon ist. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Hat Horst Seehofer alles richtig gemacht? Freuen Sie sich mit ihm?
Also ich freue mich erstmal, dass wir einen statistischen Rückgang der Kriminalität zu verzeichnen haben. Ob das allerdings auf die Bemühungen des Innenministers zurückzuführen ist, daran habe ich doch ernsthafte Zweifel.
Warum haben Sie daran Zweifel?
Naja, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass seine Politik dafür verantwortlich sein soll. Denn das, was die polizeiliche Kriminalstatistik abbildet, ist ja zunächst einmal nur die registrierte Kriminalität und sagt eigentlich nur sehr wenig über die tatsächliche Sicherheitslage im Land aus, sondern wir haben hier eine Erfassung von Straftaten, die polizeilich bekannt geworden sind. Allerdings, was polizeilich nicht bekannt wird oder was zum Beispiel auch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger positiv wie negativ beeinflusst, wird ja in dieser Statistik überhaupt nicht abgebildet. gebildet. Und auf der anderen Seite habe ich in den letzten Monaten, seitdem Horst Seehofer im Amt ist, eigentlich keine richtige Maßnahme von ihm erkennen können, die vielleicht etwas hätte dazu beitragen können, dass es mit der Kriminalität abwärts geht oder dass sich das Sicherheitsgefühl verbessert.
Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass die Deutschen ein Volk sind, wenn man das so pauschal sagen kann, wo das Unsicherheitsgefühl eher, ich sag's vorsichtig, höher ausgeprägt ist. Und wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, die reale Sicherheitslage doch besser ist. Dieser Satz auch von Seehofer ist ja nicht ganz falsch, oder?
Nein, der ist absolut richtig und das unterstreiche ich auch ausdrücklich. Also die Sicherheitslage ist sicherlich unterm Strich sehr, sehr gut in Deutschland. Allerdings müssen wir natürlich auch oder sollten wir zumindest, wenn wir politische Maßnahmen auf solchen Zahlen gründen wollen oder auf der Sicherheitslage gründen wollen, doch wirklich genau wissen, worüber wir eigentlich reden. Und wir haben eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren kein wirklich realistisches Bild oder keine realistische Darstellung der tatsächlichen Sicherheitslage beziehungsweise der tatsächlichen Ausbreitung oder des Ausmaßes von Kriminalität in Deutschland. Und wir Grüne möchten, dass wir uns diesen Überblick wieder verschaffen und fordern deswegen einen periodischen Sicherheitsbericht, wozu wir auch schon einen Gesetzesentwurf in den Bundestag eingebracht haben.
Sie liegen also da auf einer Linie mit Herrn Fiedler, der das für die Kriminalbeamten zum Beispiel auch gefordert hat. Was wollen Sie da genau erzielen oder erfahren?
Wir haben ja schon zweimal periodische Sicherheitsberichte gehabt in Deutschland, in den Jahren 2001 und 2006. Und wir haben damit insgesamt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Denn in den Sicherheitsberichten werden ja nicht nur statistische Zahlenreihen aneinander gereiht oder dargestellt, sondern sie werden ja ergänzt durch wissenschaftliche Analysen, durch Dunkelfeldforschung, durch Opferbefragungen, durch eine wissenschaftliche Einordnung verschiedener Kriminalitätsphänomene. Da kann man sich dann auch längerfristige Entwicklungslinien anschauen, wie sich bestimmte Bereiche entwickeln. Das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger spielt dabei auch eine Rolle. Und das Ganze wird dann sozusagen zusammengefasst in einem Bericht, der uns dann ein wesentlich realistischeres Bild von unserer Kriminalitäts- und Sicherheitslage in Deutschland vermittelt. Und darauf aufbauend kann man dann auch entsprechende politische Maßnahmen treffen, weil man dann halt eben auch weiß, was wirklich Sache ist im Land. Und wenn man sich halt eben Gesetzesverschärfungen in der Vergangenheit anschaut oder wenn schlimme Ereignisse in der Vergangenheit stattgefunden haben, dann haben wir immer eine Art politischen Alarmismus und Aktionismus erlebt, der aber nicht wirklich gut begründet war, meiner Ansicht nach, und eigentlich eher noch dazu beigetragen hat, die Bevölkerung noch weiter zu verunsichern. Denn solche politischen Versprechungen, die man dann zum Beispiel nach Terroranschlägen macht und dann Gesetze verschärft, die kann man in den seltensten Fällen einhalten. Und deswegen sind wir dafür, dass wir eine solche Berichtslegung bekommen, damit diese Politik aus dem Bauch heraus oder diese Politik nach Stimmungslage aufhört.
Auf der anderen Seite, einen Punkt würde ich Ihnen jetzt widersprechen, die Wohnungseinbrüche hatten stark zugenommen und das ist etwas, was das Sicherheitsempfinden der Menschen beeinträchtigt, weil wenn man nicht selbst betroffen ist, kennt man jemanden, der betroffen ist. Und da hat Politik natürlich konzertiert, übrigens nicht Bundespolitik, sondern die jeweiligen Länder, da hat man etwas getan und die Zahlen haben sich positiv verändert. Zeigt das nicht, dass mindestens in dem Bereich man irgendetwas gut gemacht hat?
Ja, natürlich. Das ist aber in erster Linie auf die gute Ermittlungsarbeit der Polizeien zurückzuführen und dass man entsprechende Ermittlungskonzepte in den Ländern verändert hat. Zum Beispiel hat man in einigen Bundesländern neue Konzepte entwickelt, indem man zum Beispiel Schwerpunktdienststellen gebildet hat, indem man besonders viel Personal in einem bestimmten Bereich eingesetzt hat. Was aber sicherlich nicht dazu beigetragen hat, ist die neuerliche Strafverschärfung in diesem Bereich. Ja, also das meine ich halt eben damit, wenn wir hier im Deutschen Bundestag Gesetze beschließen, wie zum Beispiel höhere Strafsanktionen. Das sehen wir jetzt zum Beispiel auch in der Statistik sehr schön, wenn wir über Gewalt gegen Polizeibeamte und gegen Rettungskräfte, also wenn wir darüber sprechen, da hat es einen massiven Anstieg gegeben, der sicherlich statistisch auf eine andere Zählweise zurückzuführen ist. Aber die Strafverschärfung, die wir in diesem Bereich hatten im Jahr 2017, hat definitiv nicht zur Absenkung dieser Straftaten beigetragen, obwohl es alle so versprochen haben. Und also das ist zum Beispiel etwas, was ich damit meine, wenn man Dinge verspricht und wenn man dann ein Gesetz macht hier im Deutschen Bundestag, was erstmal nichts kostet, dann kann man halt eben Gefahr laufen, damit halt eben falsche Dinge zu versprechen, die man am Ende nicht einhalten kann. Aber anstelle, dass man zum Beispiel mehr Personal einsetzt oder mehr Ressourcen für die Bekämpfung bestimmter Straftaten bereitstellt, das ist dann natürlich auch ein erheblicher Kostenfaktor. Aber das muss man dann im Zweifelsfall machen, wenn man wirklich in bestimmten Bereichen Kriminalität bekämpfen möchte.
Nur da liegt ja genau das Problem, dass die Länder nach wie vor trotz einer verbesserten Finanzlage immer noch sagen, wir tun da zwar mehr, aber erstens, bis die auf der Straße sind, die Kolleginnen und Kollegen dauern dauert das? Und zweitens, da ist in der Vergangenheit so viel abgebaut worden, übrigens unter unterschiedlichen Regierungskonstellationen, bis wir das aufgeholt haben. Das braucht einfach. Das heißt, wir zahlen mit der Unsicherheit den Preis für die Fehler in den letzten 20 Jahren, oder?
Das ist natürlich richtig, dass da in der Vergangenheit viel abgebaut worden ist, was man nicht von heute auf morgen wieder aufholen kann. Und ich möchte auch nicht den Eindruck erzeugen, dass mehr Polizei automatisch auch mehr Sicherheit erzeugt. Was wir aber zum Beispiel brauchen, und das können Sie praktisch auch zum Nulltarif haben, ist, dass wir uns zum Beispiel im föderalen Gefüge, also zwischen Bund und Ländern, auf gemeinsame Standards zum Beispiel einigen, was eigentlich eine Polizei leisten muss und zum Beispiel in welche Aufgaben wahrgenommen werden sollen und dass auch zum Beispiel einheitliche Standards geschaffen werden, was die Ausbildung betrifft oder auch bestimmte Personalstärken in einigen Bereichen, also wofür man eigentlich das Personal konkret einsetzt. Das könnte man konkret zwischen Bund und Ländern vereinbaren und sich dann auch gegenseitig unterstützen. Und das ist auch meiner Ansicht nach sehr, sehr wichtig, weil halt eben Kriminalität an Landesgrenzen nicht Halt macht und wir es halt eben auch sehr oft damit zu tun haben, dass wir überörtlich agierende Täter haben. Und da wäre es doch meiner Ansicht nach sehr wichtig, die Zusammenarbeit ganz konkret zu verbessern. Und das hat dann eigentlich nur in zweiter Linie mit mehr Personal zu tun.
Oder vielleicht dazu sagen, was die Polizei nicht mehr machen muss. Bei jedem kleinen Verkehrsunfall muss die Polizei da raus. Das ist ja eine Debatte, die oft schon geführt wird. Oder Fußballgeschichten haben wir jetzt gerade aktuell.
Ja, eine Aufgabenkritik gehört selbstverständlich dazu. Also wir müssen uns darüber unterhalten, was soll die Polizei eigentlich tatsächlich tun, welche Aufgaben soll sie wahrnehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel also die Bundespolizei nehme, die immer noch mit einer sehr, sehr hohen Personalstärke die deutsch-österreichische Grenze kontrolliert, obwohl selbst die Bundespolizei sagt, dass das eigentlich de facto heute nicht mehr so nötig ist, dann muss man aber auf der anderen Seite sehen, dass genau diese Polizisten, die dort eingesetzt sind, in der Fläche, also in der Breite an unseren Bahnhöfen fehlen. Und das ist natürlich ein Problem auch für die Sicherheitslage vor Ort.
Dankeschön. Das war Irene Mihalic von den Grünen. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Um 23.36 Uhr kommen wir zu den Kurzberichten. Und bevor die beginnen, habe ich noch das Fußballergebnis für Sie im DFB-Pokal Augsburg gegen Leipzig. Leipzig hat in der letzten Minute, in der 120. Minute der Verlängerung durch einen Elfmeter 2:1 gewonnen und ist damit weiter. Wir kommen jetzt zu einem wichtigen Urteil des Bundesgerichtshofes heute. Da war die Frage zu beantworten, kann ein Schaden entstehen, wenn Ärzte einen Menschen durch künstliche Ernährung weiter am Leben lassen? Der BGH hat eindeutig entschieden. Bernd Wolf.
Das Oberlandesgericht München hatte dem Sohn des verstorbenen alten Mannes noch 40.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Die bekommt er nicht. Der BGH hob dieses Urteil auf. Sein Vater war dement, konnte sich kaum noch bewegen, nicht kommunizieren. Als er nicht mehr essen konnte, ließ ihn der Hausarzt über eine Magensonde künstlich ernähren, 5 Jahre lang. Es gab keine Patientenverfügung. Als er mit 82 starb, verklagte der Sohn den Arzt auf Schadensersatz wegen der hohen und lange zu zahlenden Behandlungs- und Pflegekosten und Schmerzensgeld. Sein Vater habe sinnlos gelitten. Der BGH entschied, der Sohn hätte nur dann einen Schaden, wenn man den Tod des Vaters mit dem Weiterleben unter krankheitsbedingten Leiden vergliche. Das verbiete sich aber. Auch ein leidensvolles Leben sei kein Schaden, das verlange die Menschenwürde. Der Anwalt des Sohnes kritisierte das Urteil scharf. Ärzte könnten nun gedankenlos Leiden verlängern, weil sie nicht zur Verantwortung gezogen würden.
Frauke Petri ist heute verurteilt worden, also das frühere Mitglied der AfD vor dem Landgericht in Dresden. Einzelheiten dazu von Daniela Karls.
Die ehemalige AfD-Vorsitzende Frauke Petri ist vor dem Dresdner Landgericht wegen fahrlässigen Falscheids zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt worden. Durch dieses Urteil behält Petri ihre Wählbarkeit und ihre Mandate. Die Kammer bleibt mit dem Urteil weit hinter dem ursprünglich angeklagten Delikt des Meineides zurück. Doch auch die Staatsanwaltschaft hatte nach 8 Verhandlungstagen und 30 Zeugenvernehmungen den Vorwurf des vorsätzlichen Meineides nicht mehr aufrechterhalten und selbst auf fahrlässigen Falscheid plädiert. Allerdings hatte die Staatsanwaltschaft eine höhere Geldstrafe gefordert. Die hochschwangere Frauke Petri wirkte bei der Urteilsverkündung getroffen. Ihre Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert. Die Vorwürfe, um die es ging, liegen mittlerweile fast 5 Jahre zurück. Während des letzten Landtagswahlkampfes hatte die AfD mit Listenkandidaten Kreditverträge abgeschlossen. Ein AfD-Politiker hatte nach der Wahl geklagt, dass er von der Liste gestrichen worden war, weil er der Partei keinen Kredit gewährt hatte. Diese Klage hatte der Wahlprüfungsausschuss des Sächsischen Landtages behandelt. In ihrer Zeugenaussage vor diesem Ausschuss soll Frauke Petri unter anderem zu den Rückzahlungsmodalitäten der Kredite falsch ausgesagt haben.
Der Islamismus im Netz ist ein Problem, vor allen Dingen für junge Menschen. Deshalb soll jetzt das Jugendschutzgesetz reformiert werden. Einzelheiten dazu von Sophie von der Tann.
Aus dem Lagebericht geht hervor, drastische Gewaltdarstellungen wie Hinrichtungen sind in den sozialen Netzwerken weniger geworden. Allerdings umwerben Islamisten junge Menschen nun mit subtileren Botschaften. So das Ergebnis des Berichts Islamismus im Netz, den Familienministerin Giffey in Berlin vorgestellt hat. Laut Experten sprechen Islamisten gezielt junge Menschen an, die selbst ausgegrenzt oder diskriminiert wurden. Die Strategie sei, dort ansetzen, wo junge Menschen sensibel sind. Das heißt bei Themen wie einem Kopftuchverbot. Islamisten würden diese Themen dann missbrauchen, um Feindbilder und Hasskommentare auszulösen. Experten stellen zwar fest, Plattformen wie YouTube und Facebook löschen mittlerweile fast alle gefährlichen Inhalte, sobald sie darauf hingewiesen werden. Allerdings hält Familienministerin Giffey das noch nicht für ausreichend. Die Ministerin sagt, das Jugendschutzgesetz sei im Alter von CD-ROM und Videokassette stehen geblieben. Giffey will noch dieses Jahr einen neuen Gesetzesvorschlag vorlegen. Das Ziel? Netzbetreiber mehr in die Pflicht nehmen und Maßnahmen zur Prävention bieten. Zum Beispiel soll es möglich sein, unkompliziert gefährliche Inhalte online zu melden. Und sie fordert mehr Medienkompetenz für Pädagogen, Eltern und Kinder.
Der algerische Präsident Bouteflika ist so krank, dass er lange nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Und wir alle wissen es, es hat heftige Proteste gegeben. Jetzt hat er heute seinen Rücktritt erklärt. Hat er das? Jens Borchers.
Es scheint, als sei in Algerien ein offener Konflikt um die Macht entbrannt. Die staatliche Nachrichtenagentur APS meldet, Staatspräsident Abdelaziz Bouteflika habe dem Verfassungsrat seinen Rücktritt angezeigt, mit sofortiger Wirkung. Eine Quelle wurde nicht genannt. Etwas mehr als eine Stunde zuvor hatte Armeechef Ahmed Gaye Salah ein Statement veröffentlichen lassen. Darin heißt es, das algerische Präsidialamt werde von einer, so wörtlich, Bande dominiert, die im Namen des kranken Präsidenten offizielle Erklärungen verbreite. In Algerien wird dies als klarer Hinweis auf den massiven Einfluss von Said Bouteflika interpretiert. Said Bouteflika, ein Bruder des Präsidenten, ist sein engster Berater. Algeriens Armeechef verdächtigt ihn offenbar, im Namen seines kranken Bruders eigene Interessen zu verfolgen. Sollte sich der Rücktritt Bouteflikas bestätigen, müsste der Verfassungsrat möglichst rasch entscheiden, ob er diese Entscheidung anerkennt oder nicht. Wenn ja, übernimmt der Vorsitzende des algerischen Nationalrates die Amtsgeschäfte und muss innerhalb von 90 Tagen die Wahl eines neuen Präsidenten organisieren.
Die AKP hat die Wahlen zwar gewonnen, rein zahlenmäßig, allerdings in etlichen Städten verloren. Und da nicht sein kann, was nicht sein darf, hat sie jetzt Einspruch, zum Beispiel gegen das Wahlergebnis in Istanbul, erhoben. Karin Sens.
Besonders knapp war das Ergebnis am Sonntag in der 15-Millionen-Metropole Istanbul. Hier lag Binali Yildirim von der AKP nur 25.000 Stimmen hinter Ekrem İmamoğlu von der CHP. Die AKP sprach heute von zahlreichen Unregelmäßigkeiten und Fälschungen bei den Kommunalwahlen am Sonntag. Man wolle nachzählen lassen. Bisher hatte sich vor allem die Opposition in der Türkei über Probleme bei Wahlen beklagt. Auch in Ankara und Antalya hat die AKP Einspruch eingelegt. Das ganze Verfahren kann bis Ende nächster Woche dauern, sodass möglicherweise auch erst dann die amtlichen Endergebnisse feststehen. Die Regierungspartei von Präsident Recep Tayyip Erdogan, AKP, hatte die Kommunalwahlen am Sonntag zwar landesweit gewonnen, aber mehrere Großstädte an die CHP verloren. Das wurde als Denkzettel für Erdogan gewertet, da er den Wahlkampf maßgeblich bestimmt hatte.
Um 23.43 Uhr schauen wir auf das Börsengeschehen in Frankfurt. Die Börse und die Details dazu hat Viktor Goitka.
Wenn es um Wohl und Wehe der Konjunktur geht, dann sind Wettervergleiche nicht weit. Da scheint die Sonne oder kommt der Regen runter. Und auch heute versuchten sich zwei renommierte Wirtschaftsexperten an einem Wirtschaftswetter. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, sagte, das konjunkturelle Wetter sei unbeständig. Und der Chef der Welthandelsorganisation WTO warnt vor starkem Gegenwind für den Welthandel. Ihre Botschaft, Anleger, packt schon mal die Regenmäntel aus. Denn die Welthandelsorganisation kürzt ihre Aussichten für den Welthandel. In diesem Jahr dürfte er nur noch um 2,7% zulegen. Bislang hatten Experten mit deutlich mehr gerechnet. Trübes Wetter macht dann trübe Stimmung am Aktienmarkt. Der amerikanische Leitindex Dow Jones sinkt zu Handelsbeginn in den USA ins Minus. Hier in Deutschland aber wischen die Anleger alle Sorgen weg. Nach einem sensationellen Tag gestern geht es weiter rauf. Der DAX schließt 0,6% im Plus bei 11.750 Punkten. Am Markt für die Digitalwährung Bitcoin unterdessen ein Paukenschlag. Dort suchen alle Anleger jetzt Mr. X. Denn ein Unbekannter soll den Kurs von Bitcoin geradezu hochgeschossen haben, mit einer Order über 150 Millionen Dollar. Heute 20% rauf für den Bitcoin in einer Stunde über die Marke von 5.000 Dollar. Dass der totgesagte Bitcoin aber langfristig aufersteht, ist unwahrscheinlich. Als Zahlungsmittel ist er nämlich viel zu unpraktisch.
Soweit der Börsenbericht, soweit Viktor Goitka. Es war ein Rücktritt mit Ansage. Die Geschichten, die über Reinhard Grindel bis heute Mittag DFB-Präsident kursierten, es war klar, wo sie herkamen. Sie kamen aus dem Herzen der Organisation, der er vorstand. Als DFB-Präsident war er derjenige, der verantwortlich war, und die Geschichten, sie wurden alle gestreut aus dem eigenen Umfeld. Wenn es einmal so weit ist, gibt es kaum noch ein Halten. Und wenn die Geschichten dann so peinlich sind, wie sie in diesem Fall waren, gibt es das Recht, kein Halten. Immerhin hat er es heute verstanden. Ob er es wirklich verstanden hat, Angela Ulrich.
Auch im politischen Berlin sorgt der Rücktritt von DFB-Präsident Reinhard Grindel für einigen Wirbel. Von einem konsequenten Schritt spricht SPD-Chefin Andrea Nahles.
Ich kann nur hoffen, dass der DFB jetzt einfach auch selbstkritisch damit umgeht und vielleicht einfach auch jetzt einen guten Vorschlag macht, aber auch noch mal genauer hinguckt. Das wäre sehr wünschenswert.
Nahles SPD-Parteifreundin Dagmar Freitag, die dem Sportausschuss im Bundestag vorsitzt, zeigte sich irritiert vom Wortlaut der Rücktrittserklärung Grindels.
Es wird deutlich, dass man beim DFB in dieser Presseerklärung den kritisierten Vorgang, die Annahme dieser besagten Uhr, fast wie eine Petitesse ansieht. Und in Zeiten, in denen national und international über Good Governance und Integrität im Sport gesprochen wird, muss jedem, wirklich jedem klar sein, nein, das ist keine Petitesse.
Neben weiteren Verfehlungen war Grindel über die Annahme einer teuren Uhr gestolpert. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt bezeichnete Grindel als von Anfang an falschen Mann für den DFB.
Er war nichts anderes als ein Vertreter der alten Funktionärskaste und hat den DFB nicht weitergebracht, sondern hat er dafür gesorgt, dass der DFB sich nicht auf die neuen Zeiten eingestellt hat, nicht mit Transparenz, nicht mit Bekämpfung von Korruption, sondern offensichtlich das Gegenteil.
Göring-Eckardt forderte einen Neustart für den Fußballverband. Bei der Union ist die Kritik an Reinhard Grindel sehr viel verhaltener. Als nicht zuständig bezeichnete sich Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Der sportpolitische Sprecher der CDU-CSU und frühere Profiturner Eberhard Ginger zeigte sich hingegen enttäuscht.
Wenn man in höhere Positionen steigt, wird der Wind immer eisiger, und im Falle von Reinhard Grindel war es ebenso. Er hat seinen eigenen Ansprüchen offensichtlich nicht genügt. Und wenn dann die Luft ihm ins Gesicht oder einem ins Gesicht bläst, dann kommt unter Umständen mal die Erkenntnis zu spät, dass es einem nicht gut tut.
Ein Nachfolger, sagt Ginger, müsse eine charismatische Persönlichkeit sein, die Profi- und Breitensport verbinden könne.
Das war Angela Ulrich mit den Reaktionen auf den Rücktritt von Reinhard Grindel. Erstmals seit längerem sind in Deutschland die Emissionen für CO2, die Treibhausemissionen, wieder gesunken. Ist das nun wirklich ein Fortschritt oder war es eher der bessere, der heiße Sommer? Nadine Lindner.
Es gibt nach 4 Jahren der Stagnation endlich wieder gute Nachrichten aus dem Klimaschutz. Das geht aus detaillierten Schätzungen des Umweltbundesamtes hervor, die SPD-Umweltministerin Svenja Schulze am Vormittag in Berlin vorgestellt hat.
Die Emissionen sind um 38 Millionen Tonnen zurückgegangen. Das entspricht 4,2%. Das ist mehr als der gesamte Rückgang in den vergangenen 5 Jahren.
Vor allem in der Energiewirtschaft und den Haushalten sanken die Emissionen. Der Grund hier, so die Umweltministerin, 2 Kohlekraftwerke wurden stillgelegt und der europäische Emissionshandel wurde wirksam reformiert. Außerdem wirkt sich der steigende Ökostromanteil positiv aus. Allein im Sektor der Landwirtschaft gab es einen leichten Anstieg der Emissionen. Endgültige Zahlen gibt es erst Anfang 2020. Die jetzt veröffentlichten Schätzungen basieren auf Wirtschaftsdaten wie dem Kraftstoffverkauf. Und dort zeigt sich, dass die Emissionen von CO2 im Verkehrssektor leicht zurückgegangen sind. Das ist bemerkenswert, gilt doch der Verkehrssektor als Sorgenkind im Klimaschutz. Den Rückgang von 3% im vergangenen Jahr erklärt die Umweltministerin nun so. Die Dürre des Sommers habe die Binnenschifffahrt empfindlich eingeschränkt und damit die Transport- und Endkosten für Treibstoffe wie Diesel und Benzin verteuert.
Und diesen Sondereffekt bemerken wir in der neuen vorläufigen Klimabilanz. Es wurde weniger Steinkohle verbrannt, es wurde weniger Heizöl gekauft und es wurde weniger Benzin oder Diesel getankt.
Benzin war 2018 7% teurer als im Vorjahr, bei Diesel waren es sogar 12% mehr. Neuen Schwung für mehr Klimaschutz im Verkehr könnte ausgerechnet die Bundeskanzlerin bringen. Bei einer Diskussion mit Berliner Schülern forderte Angela Merkel einen, Zitat, radikalen Wandel für mehr Klimafreundlichkeit im Verkehr, zum Beispiel durch Elektromobilität oder Wasserstoff. Außerdem lobte Merkel erneut die Fridays for Future-Demonstrationen. Umweltverbände sehen Licht und Schatten in der Klimabilanz 2018. Die sinkenden Treibhausgasemissionen seien zwar gut, das liege aber nicht an der Politik. Die Deutschen hätten halt wegen des milden Winters weniger geheizt, sagte Carsten Schmidt von Greenpeace. Interessant werden die Auswirkungen der Klimabilanz auf die Debatte rund um das Klimaschutzgesetz sein. Hier gibt es seit Wochen emotionale Debatten und Widerstände der Union gegen den Vorschlag von SPD-Umweltministerin Svenja Schulze. Gibt es nun Entwarnung wegen der sinkenden Treibhausgasausstöße? Nein, ganz im Gegenteil, sagt die Umweltministerin.
Man sieht, wir können CO2 reduzieren. Es ist möglich. Und ich sehe das eher als Rückenwind, dass wir jetzt wirklich handeln, dass wir klar in einem Gesetz Verbindlichkeit schaffen, weil das ist das, was jetzt alle brauchen.
Allerdings könnte sich der Fahrplan für das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung noch einmal verzögern. Am 10. April sollte die Runde unter Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Umweltministerin Svenja Schulze erstmals zusammentreten. Allerdings könnte sich das wegen der völligen Unwägbarkeiten beim Brexit noch einmal verzögern.
Das war der Bericht von Nadine Lindner. Mit dem Wort von historischer Reise sollte man vorsichtig umgehen, aber es war dennoch eine, die heute passierte. Historische Reise nach der Beilegung des Namensstreit. Alexis Tsipras, der griechische Ministerpräsident, hat als erster das Nachbarland Nordmazedonien besucht. Andrea Bär.
Ein durchweg angenehmer Termin für beide Regierungschefs. Und Zoran Zaev macht gleich mehrere Selfies mit Alexis Tsipras. Im Büro von Zaev macht Tsipras dann erst einmal Smalltalk. Ich habe ein Interview mit Ihnen gesehen. Ja, das habe ich hier gegeben, antwortet Zaev, zeigt Familienfotos und ein Bild von Prespa. In Prespa unterzeichneten im Juni 2018 beide Länder das Abkommen, das dieses Treffen erst möglich machte. Denn es beendete den jahrzehntelangen Namensstreit zwischen Athen und Skopje. Wichtigster Punkt des mühsam verhandelten Abkommens: die frühere jugoslawische Teilrepublik Mazedonien änderte den Namen in Nordmazedonien. Und Griechenland blockiert dafür den Weg von Nordmazedonien nicht mehr in NATO und EU. Beide Länder wollen künftig zusammenarbeiten in Bereichen wie Außenpolitik, Infrastruktur, Energie und Transport, Landwirtschaft, Digitalisierung, Gesundheit und in der Wirtschaft. Seit dem Prespa-Abkommen sei der Handel mit Griechenland um rund 20% gestiegen. Das betonte der nordmazedonische Regierungschef Zoran Zaev. Zum ersten Mal in der Geschichte unserer Republik haben wir einen griechischen Premier zu Gast und Regierungsmitglieder und Geschäftsleute aus dem befreundeten Griechenland. Ein historischer Tag, denn in der Vergangenheit gab es viele verpasste Möglichkeiten und verschwendete Zeit. Wer in die Zukunft sieht, erkennt gemeinsame Interessen. Beide Länder wollen nun Botschaften im jeweils anderen Land eröffnen und sie vereinbarten sogar militärische Kooperation. Alexis Tsipras. Nur wenn wir einen Nachbarn haben, der stabil ist, der in Wohlstand lebt und sich sicher fühlt, dann können auch wir uns sicher fühlen. Und deswegen sind wir bereit, die Luftsicherung im Luftraum Nordmazedoniens zu übernehmen. Zusammenarbeit gibt es nicht nur beim baldigen NATO-Beitritt. Denn die nordmazedonische Regierung hofft auf den ersehnten Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen im Juni. Und Griechenland will den wesentlich kleineren und ärmeren Nachbarn auch in diesem langwierigen Prozess unterstützen.
Soweit der Bericht von Andrea Bär. Ich habe jetzt Besuch bekommen. Bei mir im Studio ist der Kollege Tobias Zien. Der hat die Pressestimmen und das fängt natürlich an mit dem DFB. Bitte schön.
Die Kommentatoren der Zeitungen beschäftigt vor allem der Rücktritt des bisherigen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel. Die Nürnberger Nachrichten schreiben: Integer wollte Grindel in seiner Amtsführung sein. Mit Blick auf seine hochkant aus dem Amt geflogenen Vorgänger war das ein hoher Anspruch. Einer, den Grindel zu keinem Zeitpunkt erfüllen konnte. Im Gegenteil. Nach den jüngsten Enthüllungen um seine Einkünfte, um eine teure Uhr als Zuwendung, wirkte Grindel nur noch so wie sein Vorgänger und wie so viele Fußballspitzenfunktionäre. Gierig. Was bleibt nach 3 Jahren Grindel an der DFB-Spitze? fragt der Weser-Kurier aus Bremen. In seine Amtszeit fällt die Entscheidung der UEFA, die Europameisterschaft 2024 nach Deutschland zu vergeben. Auch das ist sein Verdienst. Ansonsten befindet sich der DFB wieder dort, wo er 2015 schon einmal stand, auf der Suche nach einem neuen Präsidenten und bemüht, aus den Negativschlagzeilen herauszukommen. Die Stuttgarter Zeitung ist folgender Meinung. Derartige Verfehlungen hätten den allseits beliebten Wolfgang Niersbach 2015 vermutlich nicht den Job gekostet. Sein Ausscheiden beim DFB wurde bedauert. Reinhard Grindel hat diesen Zuspruch nie bekommen. Den Mitarbeitern war sein Auftreten zu herrisch. Die Öffentlichkeit vermisste einen klaren Kurs. Den Ruf als Notlösung wurde er nie los. Die Freie Presse aus Chemnitz spekuliert über Grindels Nachfolge. Wer nun einen echten Neuanfang einläuten könnte? Ein DFB-Präsident, der sich nicht in der Funktionärshierarchie nach oben drängeln musste, wäre ein geeigneter Kandidat. Trotzdem müsste sich die Person im Fußball auskennen. Ehemalige Nationalspieler oder Bundestrainer liegen da auf der Hand. Die neue Osnabrücker Zeitung blickt auf die aktuelle Kriminalstatistik, wonach die Anzahl der Straftaten in Deutschland 2018 abermals zurückgegangen ist. Er ist nicht aus der Welt zu bekommen, dieser Eindruck, dass es immer schlimmer wird mit der Kriminalität. Die gefühlte Unsicherheit der Bürger wächst, obwohl die Kriminalstatistik angeblich mal wieder das Gegenteil beweist. Wen wundert's? Es ist das Misstrauen gegenüber einem Innenminister, der das Zahlenwerk für Eigenlob nutzt. Die badischen neuesten Nachrichten kommentieren, die polizeiliche Kriminalstatistik ist seit jeher mit Vorsicht zu genießen. Viele Delikte tauchen nämlich gar nicht erst in ihr auf, etwa weil Opfer gar keine Anzeige erstatten. Wer bestohlen wurde und weder versichert ist, noch der Polizei überhaupt zutraut, sein Hab und Gut wieder zu beschaffen, geht nicht aufs Revier.
Herzlichen Dank, das war der Kollege Tobias Zien. Das war unser Blick in die Kommentarspalten von morgen und das war der Tag. Unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Ich bedanke mich natürlich bei Ihnen für Ihr Interesse. Und ich sage noch schnell, die nachfolgenden Sendungen sind auch für Sie da. Morgen früh ab 5 Uhr die Kollegin Sandra Schulz mit den Informationen am Morgen. Um 7.15 Uhr dann eines der Themen, was wir heute auch hier gewogen haben. Natürlich die NATO, wie geht es weiter? Ein Interview mit Omid Nuripur von den Grünen. Mein Name ist Jürgen Zurheide und ich sage bis demnächst und tschüss.